Ja, herzlichen Dank für die drei Statements. Ich denke, wir haben jetzt ein ganz gutes Bild auch einfach, wie der Fall ablief und welche Komplikationen oder welche Konsequenzen er im Bereich politischen, aktivistischen Handelns und Denkens, auch wissenschaftlichen Handelns und Denkens hat. Wir machen diese Veranstaltung natürlich nicht umsonst hier auf der Documenta und an diesem Ort. Jetzt möchte ich damit sozusagen auch an die Diskussion im Publikum anregen und noch das Wort an zwei der Vermittlerinnen weitergeben, die eben Beispiele noch mal kurz erzählen werden, genau, sowie eine Künstlerin, die nochmal Beispiele erzählen werden, wie eigentlich nicht nur das wissenschaftliche, sondern auch das künstlerische Feld von diesen Entwicklungen betroffen ist und welche Entwicklungen es in den letzten Jahren hier in Deutschland, aber auch außerhalb gab. Zuerst möchte ich Katharina Dietz bitten, etwas zum Künstler Andreas Siegmann zu sagen, Silke Ballard, die ein Beispiel vom Critical Art Ensemble nennen wird, und schließlich ist Andrea Geier auch hier Künstlerin des Kollektivs, die diese Arbeit an den Tischen produziert haben, Nine Scripts from a Nation at War, die vielleicht auch noch mal kurz ihre Perspektive dazu einführt.
Ja, hallo, ich wollte einfach nur ein kleines Beispiel geben, nämlich alle kennen wir oben das Kunstwerk von Andreas Siegmann, die Exklusive, das ist dieses Karussell, was oben auf dem Mondfeld steht. Dieses Kunstwerk wurde in Zusammenhang gebracht mit einem Brandanschlag auf die Ausländerbehörde hier in Kassel zu dieser Zeit, am 22. Juni. Das ist einfach nur, die HNA hat dazu geschrieben, unterdessen wird die Frage aufgeworfen, ob es möglicherweise Bezüge des Anschlags zu dem auf dem Friedrichsplatz aufgebauten Kunstwerk Karussell von Andreas Siegmann gibt. Dort ist eine Tafel zu sehen, in der das Kunstwerk erklärt wird und unter anderem die Ausländerbehörde der Stadt mit Adresse genannt wird. Polizei und Documenta-Leitung sehen keinen Zusammenhang zum Brandanschlag. Trotzdem hat die HNA diesen Zusammenhang aufgemacht, ohne irgendwelche Hinweise, wer denn jetzt der Urheber dieser Vermutung sein könnte. Und ich finde, das zeigt relativ gut, wie schnell wie schnell ein Kunstwerk Aufruf zu Gewalt werden kann oder halt auch nicht. Also ja, gut, das soweit dazu.
Dann werde ich jetzt das zweite Beispiel bringen. Ich bin Silke Ballard, ich bin auch Kunstvermittlerin auf der Documenta 12 und nachdem ich von Andre Holmes Verhaftung gehört habe, habe ich angefangen zu recherchieren. Ich bin dabei auf einen Fall gestoßen von Stevie Kurz aus den USA, einen Fall, den ich an dieser Stelle kurz darstellen möchte, weil er in meiner Ansicht oder nach meiner Ansicht ebenfalls in ähnlicher Weise die Frage der Meinungsfreiheit von Kunst und Wissenschaft thematisiert. Zu Stevie Kurz erstmal zwei einleitende Sätze. Er ist Kunstprofessor und Mitglied eben des 1987 gegründeten Critical Art Ensembles, was CAE dann eben abgekürzt wird. Dies ist eine Künstlergruppe, die sich beschäftigt mit der Schnittstelle von Kunst und Technologie und politischer Aktion. Es ist so, dass die Arbeiten zur Aufklärung über Bio- und Gentechnologien den Angelpunkt aller Projekte, die diese Künstlergruppe macht, darstellen. Was das Interessante ist an dieser Stelle, ist, dass im Grunde diese Gruppe versuchen möchte, durch die Kunst unkritische Theorien zu einem intellektuellen, rationalen Umgang mit Biotechnologien auffordern möchte, eben die Bevölkerung dazu auffordern möchte, sich damit auseinanderzusetzen. Und 2004 entwarf dann eben Kurz ein mobiles DNA-Extraktionslabor, wenn man so möchte, ein Labor, was die Möglichkeit gab, eben genmanipuliertes Essen, in dem Fall hat er das Beispiel genommen, Cornflakes, auf Spuren von eben Genmanipulation zu untersuchen. Das hat er am 9. Mai 2004 in Hamburg vorgestellt und am 11. Mai war es dann so, dass seine Frau starb an einem Herzinfarkt in seinem Haus bei sich zu Hause. Was dann im Weiteren passierte, war, dass er Sanitäter anrief. Diese Sanitäter haben dann in seinem Haus eben verschiedene Spuren auf dieses Labor gesehen. Und ein paar Stunden später oder Minuten später war dann der FBI in seinem Haus, hat eben sämtliche Manuskripte, Computer eingesammelt, konfisziert und ihn mitgenommen und eben in Untersuchungshaft gestellt, verhaftet. Und er stand dann eben unter dem Verdacht, unter Bioterrorismus zu betreiben. Das Ganze einfach nur, obwohl er eigentlich nur ein Labor hergestellt oder ein Laborversuch, ein Versuchsmodell aufgestellt hat, was letztlich nicht mal in der Lage dazu war, tatsächlich in irgendeiner Weise biochemische Waffen oder sonstiges herzustellen. Daraufhin war es so, dass kurz einige Monate festgehalten wurde. Alle dachten in seinem Umfeld, Wissenschaftler, Künstler, also Personen, die sich einfach auch mit dem Feld beschäftigen, dachten, dass er nach einigen Tagen frei käme. Er kam aber nicht nach einigen Tagen frei, sondern blieb tatsächlich einige Monate hinter Gittern. Und das, was jetzt der Fall ist, ist, dass er immer noch sich regelmäßigen Drogentests unterziehen muss. Und wenn er ins Ausland fahren möchte, eine behördliche Genehmigung braucht, um eben ins Ausland fahren zu dürfen und es in regelmäßigen Abständen zu unangekündigten Kontrollbesuchen kommt, die bei ihm zu Hause stattfinden. Das, was demnach eben sehr klar wird, ist einfach, dass Kunst und Forschung in den USA seit einiger Zeit eben massiv in dem Sinne behindert werden und die kritische Auseinandersetzung mit Regierungs- und Konzernpolitik letztlich mit staatsanwältlicher Unterstützung verfolgt wird. Das Ganze beruht auf einem Artikel, der erweitert wurde, der heißt Patriot Act. Und dieser Artikel verbietet es, den Besitz von biologischen Stoffen, Giften und Herstellungsmitteln zu haben, also diesen Besitz zu haben, der nicht gerechtfertigt ist durch eine prophylaktische und schützende, gutgläubige Forschung oder andere friedliche Zwecke. Wenn das also der Fall ist, dass man diese Genehmigung hat, dann darf man so etwas besitzen, ansonsten nicht. Da dann letztlich bei dieser Anklage es so war, dass sie feststellen mussten, dass dieses Labor, was er hergestellt hat, zu keinen Zwecken möglich war, um irgendetwas herzustellen, mussten sie diesen Punkt fallen lassen, haben ihn aber dennoch angeklagt, eben auf verschiedene das ist so eine Art, es wird genannt Postbetrug, und zwar wegen unbedeutenden Diebstahls. Also ich kann das jetzt nicht weiter juristisch erklären, aber vielleicht kann das jemand anders an dieser Stelle. Was mir dabei einfach enorm wichtig ist an diesem Fall und was mir einfach aufgefallen ist, jetzt auch hier im Fall auf das, was in diesem Umfeld passiert oder hier in Deutschland, ist, dass einfach es sich um eine Einschränkung ganz klar handelt und dass sie erstmal weit weg erscheint und diese Dinge erstmal ganz weit in der Ferne scheinen und man mit dem Zeigefinger drauf zeigen kann oder auch einfach weit entfernt sich distanzieren kann und sagen kann, naja, okay, das ist ja in den USA, das ist ja nicht bei uns. Und hier ist ja eigentlich alles okay. Und in meinen Augen ist das aber genau nicht der Fall. Und dieser Fall oder die Verhaftung von André Holm an dieser Stelle ist in meinen Augen eben an gleicher Stelle angesiedelt. Und es ist eben nicht weit weg, sondern es ist hier, und ich möchte an der Stelle einfach auch nochmal darauf aufmerksam machen, wie das auch von den verschiedenen Personen auf dem Podium gesagt wurde, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, was in unserer eigenen Umgebung passiert. Und eben, ja, das ist einfach wichtig. Genau.
Ja.
Also nur, um vielleicht kurz direkt anzuknüpfen, Steve Kurtz ist ein Kollege von mir und ein Freund auch, und diese Situation, er ist ein kleiner Fall von sehr vielen Fällen in den USA, die seit 2003 also massiver auftauchen, also im Kontext der Wissenschaft, der Universitäten, und wir sind alle halt aufgeschreckt worden, weil es wirklich dann auch nochmal im Kunstkontext passiert ist. Diese Anklage auf Mail Fraud, nur um das zu erklären, das ist Steve Kurtz ist angeklagt und auch ein Wissenschaftler an der Universität in Philadelphia, weil dieser Wissenschaftler Steve die Chemien, die er für sein das Critical Art Ensemble für ihren Versuch brauchte, gekauft hat. Und das ist ein illegaler Vorgang, dass der aus einem Institut heraus für eine außerinstitutliche Zweck diese Mittel besorgt hat. Diese Chemien, nur um das klarzumachen, das ist genauso chemisch wie ungefähr Spülmittel. Also wir sprechen auf dieser Ebene von Chemien, nur dass das auch klar ist. Und Steve ist ein ganz, der ist immer noch unter Anklage. Es gab auch einen erneuten Anklage auf Bioterrorismus. Und das geht natürlich ganz klar auf die Publikation des Critical Art Ensembles mit dem Verleger Autonomedia zurück, dessen Büroräume vom FBI natürlich gescannt wurden. Und das ging, also dieser Fall ging in der New Yorker Szene, dass wirklich Leute, also ganz offensichtliche FBI-Agenten, auf den unglaublichsten Treffen auftauchten als fiktive Personen und Leute befragt haben. Kollegen haben Anrufe bekommen über Steve, um Informationen zu kriegen über ihn. Und er wurde da wirklich so als ein Beispiel, also Intimidation-Strategien des FBIs, die man auch seit Jahren kennt. Also es ist auch nichts Neues, was jetzt gerade passiert. Es ist einfach ein neuer Rahmen, auch in Deutschland. Ich meine, wir haben diese Wellen von Unterdrückung, von politischem Arbeiten. Und ich glaube, ich muss dir da beistimmen, Carmen, dass es auch wichtig ist, nicht Panik zu schlagen, sondern diesen Sachen einfach ganz klar ins Auge zu gucken, was passiert und wie mit einer Politik von Angst wissenschaftliches Denken und künstlerisches Denken unterdrückt wird und freie Meinung unterdrückt wird. In den USA auch nochmal ein Beispiel, was ich da als Reaktion auch ganz gut kann. Es gibt eine Organisation, die heißt Watchdog. Das ist eine radikal Zionist Organisation, die Universitätsprofessoren, die kritisch zum Staat Israel Lectures geben, anklagen. Da gibt es eine Website. Das war auch ein großer Skandal, wo Leute, Wissenschaftler, angeklagt worden sind und um ihre Professuren irgendwie also bangen mussten für Momente. Und Judith Butler hat da eigentlich eine sehr gute Strategie zugefahren. Die hat, als das alles anfing, einen offenen Brief geschrieben an Kollegen und Wissenschaftler. Also weil diese Website hat eine Liste aufgebaut, also eine Hassliste sozusagen, another blacklist, wo Namen dieser Wissenschaftler, also wo Studenten ihre Professoren anklagen konnten. Und diese Liste wuchs und dann ging es darum, wer ist da drauf und diese Angst, auf diese Liste zu kommen. Und Judith Butler hat dann vorgeschlagen, sehr smart und clever, dass wirklich alle sich auf diese Liste einschreiben sollten. Und es gab einen riesigen Run auf diese Website, wo wirklich dann sich Hunderte von Kollegen und Tausende von Kollegen auf diese Liste eingeschrieben haben, weil sie natürlich diese als Wissenschaftler Israel gegenüber kritisch stehen müssen. Als jüdische Amerikaner, als wissenschaftliche Denken ist nichts der Kritik sozusagen entzogen, auch nicht der Staat Israel. Und ich glaube, dass das eine Strategie ist, die ganz wichtig ist, die zu vereinnahmen. Also das ist nicht immer einfach. Also für mich, ich lebe als Ausländerin in den USA und bin deswegen auch einer ganz anderen Gesetzgebung ausgeliefert, wie jetzt amerikanische Staatsbürger, wo politisches Arbeiten jetzt auch im Falle von Steve Kurz, wo ich sehr aktiv war, aber nie namentlich aktiv war. Und ich glaube, man muss einfach dann den Überwachungsapparat des Staates mitdenken und seine Arbeit halt so strukturieren, dass die einen Impact hat, ohne dass man sich so selber dieser Sache auch ausliefert. Und ich glaube, das ist was, wo mit dieser Angstpolitik halt gearbeitet wird, dass Leute gelähmt sind und im Prinzip keine Agency mehr haben, keine Macht, was zu tun. Und ich glaube, da muss man wirklich aufpassen und einfach auch in die Geschichte gucken, weil es gibt genügend Beispiele, wo Leute Repressionen auch sich dagegen gewehrt haben. Und es wird nicht weggehen. Es ist was immer wieder kommen wird von verschiedenen Richtungen. Und wir müssen alle kollektiv daran arbeiten, dagegen sozusagen aufzustehen und nicht Angst zu haben, benannt zu werden, sondern diese Benennung wirklich auch Leute, die öffentlich sind, können das machen, die sich hinstellen können und sagen, also wie Judith Butler, so ja, Anti-Zionist und die kann das natürlich, hat da eine Macht drin für andere Leute, die können dann anderweitig arbeiten, die ihre Namen nicht öffentlich auf solchen Listen haben können. Was interessant ist jetzt im Zusammenhang auch ganz konkret als Beispiel mit Documenta, wir Teil unserer Arbeit, die ich mit vier Kollegen hier für die Documenta gemacht habe, Nine Scripts from a Nation at War, ist eine Lesung von den Militärtribunalen, die zwischen 2004 und 2006 an Guantanamo Bay in Kuba abgehalten worden sind. Die heißen Enemy Combatant Status Review Tribunals, wo es darum ging, die Festgehaltenen in Guantanamo als feindliche Kämpfer einzustufen. Und mit dieser Kategorisierung feindlicher Kämpfer sind sie eben einem außerrechtlichen System unterworfen und total ausgeliefert. Nicht jetzt dem Staat, sondern ganz konkret der Bush Administration, was jetzt mit dem Military Commissions Act auch nochmal diese schon fast diktatorische Struktur über diese Militärtribunale nochmal festigt. Wir haben diese Lesung, diese Tribunale haben stattgefunden, dann wurden die transkribiert. Diese Transkripte waren nicht öffentlich, wurden dann aber eingeklagt von Menschenrechtsorganisationen und dann hat das Department of Defense die im letzten Sommer veröffentlicht auf einer Website in Form von riesigen Dateien, schwer lesbaren Dateien. Das heißt, es wurde dann so eine Form von Öffentlichkeit geschaffen und Sichtbarkeit geschaffen, die unlesbar ist, worauf wir irgendwie an dieser Arbeit arbeitend angefangen haben, diese Dokumente runterzuladen und zu lesen und festgestellt haben, dass diese Dokumente ein perfektes Bild eigentlich des Nicht-Rechtsstaates der USA zeigen. Und wir haben entschlossen, eine öffentliche Lesung draus zu machen, was wirklich eine reine, keine Inszenierung, sondern eine reine Lesung dieser Dokumente ist. Das haben wir an der Judson Memorial Church in New York im März diesen Jahres gemacht und haben jetzt eben im Rahmen der Documenta machen wir diese Lesung jetzt auf Deutsch, haben diese Transkripte übersetzen lassen und haben interessanterweise im Rahmen dieser Lesung für Leser hier in Kassel gesorgt und haben auch ganz viele tolle, interessante Freiwillige bekommen. Unter anderem zwei Personen von einer Organisation, die ich jetzt nicht nenne, weil ich die Personen da nicht noch mehr in Trouble bringen möchte, die sich dafür bereit erklärt, also auch begeistert dafür bereit erklärt haben, teilzunehmen an dieser Lesung, weil es sehr interessant war für sie auch persönlich. Die sind Teil eben dieser Organisation. Dann ging es kurz darum, ob man die Organisationen, die Zugehörigkeit der Leser zu bestimmten Organisationen in der Pressemeldung angibt, woraufhin diese Personen dann mit ihrer Organisation Rücksprache halten mussten oder wollten, was eine riesige Lawine an Diskussionen wohl ausgelöst hat innerhalb dieser Organisation und dazu geführt hat, dass die Teilnehmer ihre Zusage zurückgenommen haben mit der Argumentation, dass ihre Organisation nicht politisch ist und dass sie deshalb an einer politischen Aktion als Gruppenmitglieder dieser Gruppe nicht teilnehmen dürfen. Und diese Absagen waren sehr emotionale Absagen, also nicht zu mir persönlich, aber es wurde mir berichtet. Und es ist schon interessant für mich, dass eine Lesung von Dokumenten, die ein Staat veröffentlicht hat, auf legalem, also um sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, dass die Lesung dieser Dokumente als kritisch-politische Aktion wahrgenommen wird und Leute Angst haben, dafür öffentlich sichtbar zu sein im Rahmen einer Kunstausstellung. Und das finde ich schon als Beispiel sehr interessant, also wie die Politik der Angst auch versucht, Leute lahmzulegen in jeglicher Ebene. Also das nur als ein ganz konkretes Beispiel jetzt von unserer Documenta-Teilnahme. Die Lesung ist am Sonntag, findet hier statt. Ist eine 5-stündige Lesung. Wir fangen um 1 Uhr an. Wir lesen 18 der 257 Tribunale. Und das dauert circa 5 Stunden. Es gibt immer eine Pause jede Stunde. Und es ist sehr interessant, sich das anzuhören. Und wie gesagt, es ist auf Deutsch. Und ich muss auch sagen, dass es das erste Mal ist, dass es diese Texte auf Deutsch gibt. Also die haben wir vom Übersetzungswissenschaftlichen Institut in Wien übersetzen lassen, von einer Gruppe von Wissenschaftlern. die da wirklich gute Arbeit und auch komplizierte Arbeit geleistet haben mit diesen juristischen Dokumenten. Und ich kann das wirklich für jeden, der sich interessiert politisch, wirklich sehr ans Herz legen, das zu machen. Wir werden, jeder, der Interesse hat an diesen Manuskripten, kann die gerne bei uns anfragen und wir senden die gerne zu. Also das ist ja sozusagen öffentliches Gut jetzt mit dieser Übersetzung. Natürlich haben die Übersetzer jetzt ein bestimmtes Copyright an der Übersetzung, aber grundsätzlich, ja, jeder, der die möchte, kann sich an Dokumenta oder an uns Künstler wenden und wir geben die gerne weiter für politisches Arbeiten.
Ja, vielen Dank an Andrea und an die beiden Kolleginnen. Aber ich möchte jetzt natürlich noch, auch wenn wir schon in der Zeit sehr fortgeschritten sind, die Diskussion gerne nochmal öffnen, an Sie alle das Wort erteilen und Fragen auch zu dem Thema, dem Berliner Fall, auch zu der Verbindung davon ermutigen, Anmerkungen. Ja, wem darf ich das Mikrofon geben? Wenn Sie, ja. Beiträge, Fragen, Kommentare zu dem, was gesagt wurde?
Also, mir fällt als Interaktionskünstler ein, ich renne immer hier auf der Dokumenta rum, im T-Shirt steht alles drauf und so. Eben, also, wenn jemand unter uns sein sollte, der das meldet, soll ruhig melden. Aber wer am Sonntag dann kommt, das wäre doch eine kleine, schöne Aktion. Vielleicht noch schnell ein T-Shirt drücken, ich heiße Ilse sowieso. Und so weiter. Und ich finde, dass da, was da unsere Vorgänger und Dokumentarkünstlerinnen sagen, wunderbar. Oder nur der Name und dann mal so ein Gruppenfoto und gleich, dann sind wir ja alle dabei und wir sehen uns irgendwo wieder. Ich weiß nicht, ob es hier ein Polizeigefängnis gibt oder so, könnte ja sein. Jetzt habe ich das Mikrofon in der Hand. Also, für wen ist es gefährlich?
Danke, ich nehme es Ihnen auch wieder ab. Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, würde ich sagen, kommen wir mit der Lunch Lecture zum Ende. Ich möchte eigentlich auch nur noch mal betonen, dass wir diesen Bogen auch heute ganz bewusst gewählt haben von einem eigentlich politisch sehr aktuellen Thema in Berlin zu diesem Ort hier, zu dieser Veranstaltung, die wir am Sonntag planen oder die jetzt stattfindet mit den Scripts zu der Installation, eben weil wir, wie Carmen Mörsch es auch eigentlich vermittelt hat, ein ganz großes Interesse dran haben, dieser sich schleichenden oder gar nicht so schleichenden Veränderung eigentlich auch der Wahrnehmung einer akademischen Künstlerin Landschaft der Selbstwahrnehmung der eigenen Arbeit, auch da einzugreifen und da bewusst uns selbstbewusst zu werden und das eben auch mit unserem Publikum eben auch ein Stück weit zu entwickeln. Ich hoffe, dass es in diesem Sinne auch gelungen ist heute ein Stück weit und dass diese Veranstaltung ein kleiner Baustein dahin ist, auch solche Themen weiter zu veröffentlichen und es nicht nur bei der Veröffentlichung, sondern auch bei, ja, bei Protest und bei Einspruch gegen solche Fälle dann auch dorthin zu führen. Und ich bedanke mich bei Ihnen allen für die konzentrierte Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
HR2 und Dokumenta 12 präsentieren Lunch Lecture. Produktion, Vermittlung, Gespräch.